begrüße Sie zu einer neuerlichen Ausgabe des Podcasts von Frauenfunk.at, der feministischen Spurensuche der MA 57, Frauenservice der Stadt Wien. Zu Gast bin ich heute bei, ich sag mal, der Grand Dame des Wiener Theaters. Willkommen, Emmy Werner. Sie lächelt schon.
Ich lächle, ja.
Emmy Werner, Sie waren 17 Jahre lang Direktorin des Volkstheaters, davor schon Direktorin im Theater in der Drachengasse von der Gründung weg. Sie haben gearbeitet als Schauspielerin am Theater der Jugend, am Theater an der Josefstadt, am Volkstheater und immer wieder als Regisseurin. Allein in Ihrer Zeit am Volkstheater haben Sie 13 Stücke als Regisseurin betreut. Sie kommen aus einer künstlerischen Familie. Ihr Vater war Schriftsteller und Autor von bekannten Wiener Liedern, ihre Mutter Tänzerin an der Volksoper, ihr Bruder auch Schauspieler, ihr Großvater war der Architekt Eduard Brandl, ihre Großmutter war Artistin, ein durch und durch künstlerisches Umfeld. Sie waren einmal verheiratet, sie hatten einen Sohn, Alexander Lotzki, auch Theaterschauspieler. Frau Werner, Ihr Leben ist wahrlich reich an Höhen und Tiefen. Was war Ihnen besonders wichtig?
Das ist natürlich so eine Ad-hoc-Frage, die man sich länger überlegen sollte. Aber wenn ich jetzt ad-hoc auch antworte, wichtig war der Entschluss, nicht mehr abhängig zu sein. Soweit es geht. Wir leben ja alle mit Kompromissen. Ich muss ja stehen bleiben, wenn die Ampel rot ist. Und man hat, es gibt einfach Vereinbarungen und es gibt Gesetze und es gibt auch Herzensverhaltensweisen. Aber ich wollte nicht mehr, weder privat noch beruflich, und habe diesen Entschluss gefasst und unbedingt durchsetzen wollen in einer Situation, wo ich gar nichts war und nichts hatte eigenes. Ich hatte die wunderbarsten Eltern. Ich wusste, wir werden nicht verhungern. Ich und mein Sohn, wir dort können wir essen. Aber das war wahrscheinlich das Entscheidendste. Und das hatte sehr viel mit dem Umzug in eine Innenstadtwohnung aus dem 22. Bezirk zu tun. Und da ich also überhaupt kein Geld habe, habe ich eine sogenannte Geschäftsruine gemietet, ja, die niemand und absolut niemand haben wollte, weil es so kaputt war und weil es war aber wenig Miete und kaum Ablöse, nur für neue Elektroleitungen. Ich halte das für den entscheidenden Entschluss, aus der Vorstadt mal ins Zentrum. Und dann werden wir schon sehen, was passiert. Und dann ist wirklich unglaublich viel passiert, privat. Also da war aber schon die sehr freundschaftliche Trennung von meinem Mann. Wir haben extrem jung geheiratet. Das konnte nicht allalong gut gehen. Sehr starker, toller Künstler. Möchte ich auch nicht missen, einen einzigen Tag, weil ich auch so viel gelernt habe. Ja, rein egoistisch betrachtet war es ein toller Lehrer.
Jetzt ist ja das Unabhängigsein gerade im künstlerischen Sektor nicht immer ganz einfach.
Es ist ganz schwer.
Also ja, sowohl finanziell als auch von der künstlerischen Autonomie her, was man da alles rausgeben muss von sich selbst. Wie haben Sie das gemacht?
Das kann ich sagen. Ich habe gemerkt, dass ich nicht Theater spielen mag. Ich hatte Einstiege, die waren fulminant. Ich hätte wahrscheinlich ganz eine herzeigbare Schauspielerinnenkarriere gemacht. Genau das war für mich schwer. Ich wollte nicht da mich so einbringen, wie es wichtig ist, um wirklich sensationell gut zu sein. Ich zeige nicht so viel her von mir, habe ich gesagt. Ich weiß, einmal bist du gemacht, da bin ich fast ohnmächtig geworden. Schon in der Schauspielerin, das tue ich mir nicht mehr an. Ja? Und das war sicher sehr gut. Ich habe das Theater geliebt, ich bin mit dem Theater aufgewachsen. Und habe gedacht, ich will eigentlich auch nicht mehr die ganzen Tiere spielen müssen aus Geldgründen im Theater der Jugend. Und das war ja eine ganze Menagerie, die ich gespielt habe, weil ich klein war und beweglich. Und habe die Tiere gespielt. Irgendwie auch warten, wird mir jetzt wieder ein Tier angeboten oder vielleicht doch bei der Stella Cartmann etwas. Es ist sehr demütigend, der Beruf, wenn du nicht gleich ein Star bist. Vielleicht ist es halt anders, die jungen Schauspieler machen oft beim Fernsehen schnell, aber es ist demütigend. Du musst warten, dass jemand dich möchte, jemand annimmt. Das habe ich schon privat bei den Männern nicht wollen, dass ich warten muss in der Tanzschule, dass mich wer auffordert. Hat mich keiner aufgefordert, weil zu klein, zu kindlich. Ja? Der Elmer hat gesagt, ja, wie alt sind Sie denn? Dann sage ich, ich bin bald 16. Ach so, Sie schauen aus wie 12. Na danke. Ja, das war. Und man dachte, wie 12, ich werde schon älter werden, das ist ja nicht so schlimm. Ja?
Aber ein Theater leiten, das war es dann.
Es war sehr schnell, es war eigentlich ein bisschen aus der Not gehört. Was macht man denn, wenn du nicht spielen willst? Ja, dann musst du Leute engagieren. Und es war nicht so, dass ich nichts zu tun hatte, aber ich wollte mir das Beispiel nicht herausreißen, wie es in Wien heißt.
Das muss man aber als Schauspielerin.
Das muss man. Ja. Es gibt dann schon eine Technik, wo du nicht jeden Abend, aber du musst es zumindest ein, zwei Mal gemacht haben. Ich wollte es nicht. Ich könnte noch Kritiken herzeigen, da würde heute eine junge Schauspielerin, habe auch in München ein Angebot gehabt und vom Hollmann in die, ich habe mich gefürchtet, bin immer halb ohnmächtig, einmal auf der Bühne zusammengefallen mit akuter Blinddarmentzündung, gleich ins Spital. Ich habe gesagt, ich gehe doch nicht aus, das ist mir bis heute geblieben. Es glaubt mir ja niemand, weil ich das überspielen kann. Ich mag nicht die Öffentlichkeit. So, und dann, ja, was macht man denn? Und mein Traum war, ich war bei der Stella Cartmann groß geworden, ja, habe damals gleich meinen ersten wunderbaren neuen Partner kennengelernt, hat sich so viel bewegt und die Stella hat mich beeindruckt, klarerweise, die Stella Cartmann, aber ich wollte es ganz anders machen. Aber Bücher angelegt, alles, was ich dann im eigenen Theater, meine Eltern, ich habe mal gesagt, mein eigenes Theater, und hat mein Vater gesagt, was sprichst du? Ja, sage ich, von meinem eigenen Theater. Wo? Und was? Also gesagt, lasst mich, ich wäre schon. Und dann kam das Glück des Umzugs in den ersten Bezirk. Durch diesen Umzug habe ich dann die Räume der Drachengasse gefunden. Ich habe sie ja nicht nur gegründet, sondern auch mitgebaut, mit eigenen Händen, mit vielen anderen tollen Frauen, die viele auch inzwischen dann ihre Karrieren gemacht haben. Das ist schon ermunternd.
Sie sind sozusagen auf dieses Ziel wirklich wild losgerannt und haben es gemacht. So.
Und dann finde ich eine Werkstatt, wo man auch, also schon die Wohnung, weil ich gesagt, bist du verrückt? Da habe ich gesagt, nein, große Wohnung. Ich bin klein, ich brauche viel Raum. Und ich habe sehr beengt zu Hause natürlich gewohnt, weil auch mein Bruder, mein sehr viel älterer, nicht ausgezogen ist. Also ich habe nie ein eigenes Zimmer gehabt. Ich habe nur eines gewollt, Raum. Und wenn ich alles selber machen muss, was ich übrigens dann auch machen musste, weil Papa hat mir schon geholfen, aber das hätte er auch nicht erstemmt. Und dann fand ich diese Werkstatt und wieder mal gesagt, was willst du in der quetschen? Ja, ein Theater. Wieder der Vater geholfen. Ich meine, ich muss das immer wieder sagen, der hat die Miete übernommen, die damals sehr klein war. Dann haben wir mal diesen kleinen Raum. Unfassbar, mit welchem ich würde das heute, stehe ich da vor und bewundere alle, die das mir, auch mit mir, dass wir das tun. Dann plötzlich war das ein kleines Theater, der kleine Raum da dran. Das ist alles 40 Jahre. Nächstes Jahr haben wir 40 Jahre. Ja, und da werde ich schauen, dass das vielleicht auch ein bisschen gewürdigt wird, dass so ein kleines Unternehmen, das ohne Subvention begonnen hat, wir haben nicht einen Groschen gehabt. Wenn mein Vater nicht die Miete bezahlt hätte, privat, hätten wir überhaupt nichts machen können. Über drei Jahre hat er das gemacht.
Aber es gibt es noch immer.
40 Jahre und machten das wunderbar. Das ist immer voll. Jetzt war einmal was da. Weil vorher hätte ich sollen von der Stella das Theater der Courage übernehmen und das habe ich nicht gemacht, ja. Es musste was von mir Initiiertes sein, diese Geburt. Ich wollte etwas Eigenes auf die Welt bringen. Und dann war einmal was da und dann hat das geblüht, dann haben wir einen zweiten Raum und so weiter. Und dadurch kam dann auch natürlich, durch diese Erfolge, kam dann, jetzt wollte ich schon sagen, wie dick du das Volkstheater, wenn wir erstmal haben gesagt, nein, ich bin ja nicht deppert. Geh nicht aus meinen herzigen, kleinen, warmen Gemächern da raus. Ich wollte nur einen dritten Raum. Ich hätte mir gedacht, vielleicht die Kammer auf oder im Keller noch einen großen Raum bauen.
Das Volkstheater.
Und dann war es das Volkstheater mit großem Schreck, aber großem Demut, aber auch unerbittlichem Willen, das dann zu machen. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich da jetzt kneife, bin ich ganz ein schlechtes Vorbild. Das kam. Mit der Drachen kam ja auch das Interesse für die Frauenpolitik und so weiter. Ich vermeide jetzt den Begriff Feminismus. Sind alle Feministinnen immer ein bisschen gekränkt. Ich bin bei keiner Partei und bin eine Einzelgängerin und ich will nicht wo dazugehören. Aber wenn die Art, wie ich lebe, denke und handle, feministisch ist, dann bin ich eine Feministin. Und ich unterstütze alles, was geeignet ist, Frauen zu fördern. Weil ich meine, da ist eine solche Schlagseite in der Gesellschaft bis heute, aber ich bin zuversichtlich.
Warum ist das so?
Das ist, hat viel mit Angst zu tun, mit dem Besitzdenken, mit dem, die Männer sind das schwache Geschlecht, weil sie so von vielen abhängig sind, ja. Und da irgendwann haben die gemerkt, die Frauen sind uns gewachsen, wir mit unserem Testosteron, wenn wir da nicht zurechtkommen, die Frauen sind stark und die gebären auch und das ist so eine, und irgendwann haben sie gesagt, Gusch und an den Herd. Und das ist nicht so leicht wegzukriegen, wenn es so lange dauert. Ja?
Aber Sie haben eine ganze Theatertruppe, ein ganzes Theater geführt und zwar sehr erfolgreich geführt. Sie haben gezeigt, dass es geht. Wir haben jetzt auch mehr Dirigentinnen, wir haben Regisseurinnen.
Ganz toll. Ich bin sehr optimistisch.
Also, bin sehr optimistisch. Ist schon was weitergegangen.
Aber wir dürfen nicht zu optimistisch sein, weil es geht immer einen Schritt zurück. Und ich sage bewusst, wir haben Männer inkludiert. Jetzt könnte es ein Zufall sein, dass wir Frauen, die wir da gearbeitet haben, heute gescheite Männer gehabt haben, weil wir, ja, und die haben uns unterstützt. Ich habe immer gemeint, wir müssen sie mitnehmen, wir müssen die Männer verändern, wir müssen die Mütter kriegen, die die Knaben, Buben so erziehen, dass das gar nicht mehr geht. Ja. Das ist sehr schwer.
Gibt es Gleichberechtigung am Theater?
Ich glaube, das Theater war immer ein Hort. Eher der Gleichberechtigung als andere Sparten. Es hat schon mit den Rollen zu tun. Das Problem ist, dass es mehr männliche tolle Stücke und Rollen gab. Aber am Theater ist, wenn du auf der Bühne stehst, ist wie Trapez. Da gibt's nicht. Naja, aber ich bin der Mann. Ja? Es ist nur eines. Es ist die Ausbeutungsbereitschaft der Frauen am Theater noch ärger als woanders. Die Selbstausbeutung. Und ich meine, ich lasse mir nicht einreden, dass am Theater mehr belästigt wird als in anderen Sparten. Da kenne ich Geschichten aus Kreislereien und Rechtsanwaltskanzleien. Aber natürlich, es wird mehr Aufmerksamkeit erregen. Und darum finde ich die ganze mit allen Auswüchsen, es konnte nichts Besseres passieren als die MeToo-Debatte, weil es einmal Debatte ist. Ja? Das ist doch, das ist einmal am Tisch. Und jetzt kann man sagen, jetzt sei nicht so deppert, dann sagen ein paar komischerweise alte Frauen, naja, aber wenn man nicht einmal einen Mantel mehr helfen darf, das ist nur blöd, ja. Das ist blödsinnig und halt die Klappe, würde ich sagen, wenn ihr nicht versteht, um was es geht. Und ich habe immer gesagt, das Balzen soll nicht aufhören, das Balzen, das Flirten, wissen wir ganz genau, wo das endet und wo was anderes beginnt. Und daher bin ich zweckoptimistisch für die Sache der Frauen. Es müssten halt mehr zum Zug kommen, die entscheiden. Also die Entscheidungsträgerinnen sind enorm wichtig. In allen Bereichen. Und sei es die Supermarktleiterin, das ist schon wichtig, dass auch da plötzlich sind die Sachen frauenfreundlicher geordnet, sage ich mal. Ja?
Welche Vorhaben sind in Ihrem Leben besonders gut gelungen und welche gar nicht?
Ich habe die Gnade des Vergessens der schlechten Dinge in meinem Leben, sonst hätte ich auch nicht die letzten Jahre überlebt. Ja, nicht vergessen, auch nicht verdrängen, sondern nicht zu nah heranlassen. Ja, ich weiß sie alle, ich habe sie nicht vergessen, ich unterdrücke es nicht, aber ich sage den nicht gelungenen Schlechten, weil ich ja nichts mehr jetzt erlernen muss. Ja, das ist ja ganz wichtig, wenn du nichts mehr machst, wo du weißt, ich brauche jetzt nicht aus dem ein Fazit ziehen. Ich lasse nicht zu nah ran. Also ich habe da so eine kleine, super, wie heißt denn diese Haut, wo man taucht. Die habe ich mir zugelegen müssen, schon im Beruf, damit ich nicht gekränkt werde.
Neopren.
Und die nützt sehr. Und da dürfen dann auch nur wenige Menschen ausgewählte, die können, oder ich brauche die Haut dann nicht. Was ist mir gelungen? Es ist mir sicher gelungen, ich meine, wenn ein 15 Jahre, nachdem man einen Beruf an den Nagel gehängt hat, freiwillig und gern, es gibt nichts Schlimmeres, als dass man länger bleibt, als die anderen wollen. Ich wollte schon nicht mehr, das muss ich schon 2 Jahre vorher nicht, dass man nach 15 Jahren immer noch zitiert wird, angesprochen wird, dass ich sage, aha, ich habe eine Vorbildwirkung gehabt. Ich habe eine Pionierinnenarbeit geleistet, die ist gelungen und jetzt habe ich das, ist einmal positiv. Ich habe privat erreicht, dass ich Freundschaften mit Männern behalten habe, auch wenn man sich getrennt hat. Das ist eine super Leistung meines Lebens. Nichts ist fürchterlicher als Rosenkriege oder dann die Kämpfe nach Trennungen. Das sind oft auch Frauen schuld, ja, also kann man nicht sagen, es sind immer die Männer. Natürlich, wenn das so ein grauslicher Kerl wäre, aber da darf ich auch nicht womöglich die Kinder benutzen und so, da habe ich schreckliche. Also da bin ich, leider sind mir halt viele schon gegangen. Ja. Ich habe einen wunderbaren Sohn großgezogen, der das weitergegeben hat an seine Tochter. Und also ich habe eine wunderbare Familiensituation. Das ist auch nicht so einfach, wie ich merke, rundherum sage ich mir so, na, wir sprechen nicht mehr miteinander. Die Mutter, die ist furchtbar, die Mutter. Und ich habe meine Eltern so geliebt, die Traurigkeit noch. Also da habe ich auch Glück gehabt, sagen wir so. Das kann, aber da habe ich schon auch gepflegt. Man muss ja auch pflegen, die Familien. Bande, ja.
Sie haben eine Enkelin, wie erleben Sie die in Ihrem Mädchen, junge Frau sein?
Ja, das ist ein bisschen komplizierter, weil wir ein Unglück zu verarbeiten, weil sie auch ein Unglück zu verarbeiten hat, darüber spreche ich aber nicht. Und daher gilt für sie ein anderer Maßstab und daher wird ihr mehr nachgesehen, als nötig wäre. Und sie ist halt ein modernes Mädchen.
Ja? Ist sie selbstbewusst? Oder empfinden sie die jungen Frauen als selbstbewusst?
Ja, wenn sie ist dann manchmal zu Hause allein, nicht selbstbewusst. Und dann sage ich, aha, du bist jetzt ein bisschen unreif, sagt sie, na und, jetzt lass mich ein bisschen unreif sein. Das ist schon für mich Selbstbewusstsein, wenn man das schon so formuliert. Ja. Und also da freue ich mich, dass das gelungen ist. Mein größtes Werk ist sicher die Gründung und aus dem Nichts gestampft, aus einer Ruine, das Theater Drachengasse, das jetzt 40 Jahre die richtigen Nachfolgerinnen ausgesucht. Auch bei der Nachnachfolgerin hat man mich gebeten, um meine Meinung auch gut entschieden habe. Und das im Volkstheater, außer der Pioniertätigkeit, ich lese es, was mir da gelungen ist, war eine unglaubliche auch Aufwertung der weiblichen Rollen, der weiblichen Autoren, der weiblichen Regisseur, also der Regisseurinnen, der Autorinnen und der österreichischen Gegenwartsdramatik, die brach liegt. Ja? Ich habe nichts gesehen bei meinen Nachfolgern. Ja? Wir haben bis zu 10, 20 Uhrführungen, auch in den kleinen Räumen pro Jahr. Wir haben ununterbrochen, dafür haben sie mich auch gern gehabt. Und dafür habe ich eine tolle Auszeichnung von der Republik. Tatsächlich freut einem das im Alter dann, da schaue ich es mir an, vor allem für die Förderung der österreichischen Gegenwartsdramatik und dass das ein sehr lustiges Leben dort war und dass sie mir ein bisschen nachgetrauert haben, dass du da mir auch ganz gut das Goderl kratzen. Ma,
natürlich.
Schön. Wir haben sehr lustig gehabt, das gebe ich schon so. Ich habe ja Schreianfälle dort gehabt, die man gehört hat bis in die Neubergasse. Aber das haben sie schon gewusst, ja, da haben sie die Ohren wachs reingegeben. Aber es war auch sehr lustig.
Sind Sie eine, die sich dann im Nachhinein, wenn sie weg ist, noch einmischt?
Nein, um Gottes, das ging ja gar nicht. Das würde ja niemand erlauben. Nein, um Gottes Willen.
Aber Sie wohnen hier ja gleich bei der Drachengasse, dass Sie runtergehen und sagen, was habt ihr da
um
heute wieder
Gottes
gemacht?
Um Gottes Willen, ich war schon eineinhalb Jahre gar nicht, habe mir nichts angeschaut, weil ich nicht mehr gerne ins Theater gehe, das gebe ich zu, ins Sprechtheater, ich habe es eher mit der nachzuholen mit der Musik. Nein, das wäre ja furchtbar, das hätte ich mir ja nicht gefallen lassen. Na, da habe ich gesagt, na, das geht gar nicht, man muss die Leute in Ruhe lassen. Und das finde ich schon schön, auch dass da eine gute Nachrede ist. Ja, ich bin nicht gut behandelt worden im Nachhinein, weiß ich das. Ich bin unterm Wert von Kritik und so weiter, unterm Wert geschlagen worden. Jetzt hätten sie daherkommen. So, zu spät, aber ich habe genug Zuspruch bekommen.
Glauben Sie, ist Wien eine gute Stadt für Theater, Künstlerinnen, Schauspielerinnen, Kulturschaffende generell?
Wien ist ein Haifischbecken. Oder ein Piranha-Becken. Das heißt, ein bisschen wo verletzt sein und fließt Blut aus und bist schon hin. Dass ich eine wunderbare Autorin, eine langjährige Freundin, die Lida Winewitsch, hat so etwas Ähnliches geschrieben wie, so lang allein zu überleben, ohne gravierende Verletzungen, ist schon Leistung. Ja? Und ich habe keine Verletzungen davon getragen. Das ist schon ein Wunder. Ich habe keine Verletzungen, ein paar kleine Narben.
Aber das hat sicher etwas mit Ihrer Kraft zu tun, oder?
Es hat mit, jetzt sage ich das furchtbare Wort, Selbstwertgefühl zu tun. Und die kommt von zu Hause, von der Elternschaft. Ich bin ja durch den Krieg durchgegangen, ja, schon bewusst habe ich ja den Krieg erlebt und die Nachkriegszeit. Das war nicht so lustig, aber denkt man eh heute, wenn sagen die Kinder, die jetzt so lang eingesperrt haben, was die für Traumata erleben werden, da denke ich mir, naja, wie war das bei uns? Die Angst vor den Bomben, die Angst vor den Russen, die Angst vor der Gestapo, die Angst vor allem im Kohlenkeller, ohne Essen, ohne Nahrung und Das musste man den Kindern ein bisschen erzählen, nur das ist sehr schwer. Du kannst Kindern nicht das erzählen, wie schlimm es damals war. Aber man könnte ein bisschen rauer umgehen. So ist es jetzt und Schluss. Da muss man nicht gleich Traumata und Psychologen bemühen, glaube ich. Das liegt an den Eltern, das zu erklären. Ja?
Viele Kinder haben ja natürlich sozusagen materiell einfach mehr und können auch aus viel mehr Dingen wählen. Aber ich habe oft das Gefühl, ich war als Kind viel freier.
Ja.
Wie sehen Sie das?
Es hat einmal mein Sohn gesagt, ich beneide euch, dass ihr so arm wart. Das heißt, dass ihr so mit allem so glücklich wart, mit einem fetzen Laberl und das erste Eis und die erste Extrawurst. Und es war so Aufbau. Es wurde immer besser. Es wird jetzt nicht immer besser. Es gibt mehr Leben, es gibt mehr Technik, es gibt noch ein neues Handy, es gibt noch was Besseres, es ist noch ein Streamingdienst. Aber es wird ja nicht besser. Bei uns war ja das diese Generation, wo das unaufhörlich besser wurde, bis dann allen gut gegangen. Ich war bitterarm. Mein Vater als Autor, der hat gar nichts verdient, ist dann im Verlagsangestellter oder Noten sortiert. Ja. Nur du kannst es nicht sagen. Ich habe einem Kind gesagt, dass die Suppe 6, 7 Jahre, jetzt hör schon auf, isst die Suppe. Wir wären froh gewesen nach dem Krieg, wie die Hungersnot war, dass man die Suppen gehabt hätte. Was sagt der aufgeregte Bub? Naja, wenn die Hungersnot da ist, werde ich diese Suppe auch essen. Vollkommen logisch. Du kannst es nicht. Der sagt, jetzt soll ich es fressen, wo es mir nicht schmeckt, wo ich alles habe, bis zur ich weiß nicht was, bis zum Schildkröten-Suppe, soll ich die Erbsensuppe essen? Nein.
Ich darf Sie das, glaube ich, einfach fragen. Wie empfinden Sie als Frau das Altwerden?
Ich beschäftige mich nicht damit. Mir hat immer was wehgetan. Ich war immer marode. Man kennt mich nur angeschlagen und marode. Jede Premierenfeier, auch aus Selbstschutz, habe ich gesagt, ich bin verkühlt, weil ich die Hand nicht geben wollte. Mein Freund hat gesagt, der leider auch schon jetzt verstorben ist, ein Herzensfreund, das ist aber für dich erfunden worden, Corona. Weil du ja nie die Busselei immer, und dann, jetzt muss man denken, als öffentliche Person, wo du hinkommst, jeder will dich abschmatzen. Wie unangenehm, ich will dich auch nicht abschmatzen. Ich beschäftige mich mit allen unausweichlichen Dingen nicht. Das ist vielleicht eine meiner Stärken. Ja, ich wäre alt, ja. Was mich sehr ärgert, ist die Diskriminierung des Alters und der alten Menschen. Es sind auch nicht alle gleich. Das Geburtsdatum ist nicht entscheidend, hat mein Arzt gesagt. Du kannst nicht die einen 80-Jährigen mit dem anderen vergleichen. Wichtig ist mir, dass ich weitergebe, dass man wach bleiben muss und neugierig, ja. Möglichst keinen Sport betreibt. Weil sie sich alle verletzen im Alter, die sind alle so schwer, bitte, ich habe mich jetzt auch verletzt. Warum? Weil ich auf eine Leiter raufgestiegen bin, ich trampe, und habe die letzte Stufe übersehen. Also, aber es ist nicht beim Sport passiert, das will ich betonen. Nein, das ist ein bisschen ein Spaß, ich bin eine sehr unsportliche Person. Bin auch alt geworden damit. Wir Alte können Erfahrung weitergeben, tun es auch, wenn wir halbwegs vernünftig noch sind, und Wissen auch weitergeben. Und das sollte man eigentlich ganz hoch schätzen. Mir hat auch empört die ganze Diskussion, dass nur wegen die Alten müssen jetzt die Jungen. Da ist was gemacht worden, was unverzeihlich ist, leider auch von Qualitätszeitungen. Unverzeihlich, diese Aufhetzung jung gegen alt während der Corona-Krise. Ja, das ist lächerlich. Ich kenne 2 extrem schwere Fälle unter 40. Aber das Altwerden kommt ja. Was soll ich mir wünschen? Der wienerische Spruch ist, alt wirst nicht werden, jung wirst nicht sterben. Ja, wie heißt das denn gern? Man muss ja alt werden, wenn man lang leben will. Was soll denn? Und die Falten sind dazu da, dass man zeigt, man hat gelebt.
Jetzt leben Sie ja durchgängig in Wien, so gut wie.
Seit meiner Geburt.
Und Sie haben mir auch mal erzählt, Sie reisen nicht gern.
Nein. Schon in Burgersdorf habe ich so Heimweh nach Wien.
Warum?
Mag nicht.
Wie geht das mit Wien und Ihnen? Ist das unzertrennlich?
Unzertrennlich. Ich bin sehr böse auf Wien auch und schimpfe. Und auf Wien, vor allem auf Wiener. Da gibt es ja ganz furchtbare. Wiener sind ja ganz furchtbar zum Teil. Ich hänge an der Stadt, bin aber nicht abhängig. Also wenn es mich verschlagen hätte, wohin wahrscheinlich. Ich habe die Stadt so gern und ich habe gern den Lärm und ein bisschen wild und in der Nacht muss laut sein. Und ich wohne ja einige Jahrzehnte alleine. Da durfte nie mehr wer einziehen. Das heißt nicht, dass ich allein gelebt habe. Das ist ein großer Unterschied. Aber ich wollte ja nicht mehr ohne Begel, ohne Begleitung sein. Begel stand auf den Einladungen früher. Herr So-so mit Begel, das war dann die Frau. Begelpunkt. Wenn ich rausschaue beim Fenster, muss ich schon abspielen. Ja? Da kann ich raus, da kann ich herunterschreien. Kann jemand kommen? Ich bin von der Latte gefallen. Ja? Ich will diesen Bezug zu vielen Menschen. Da bin ich süchtig danach. Ich bin so gern 5 Tage am Land bei meiner Familie. Und am 6. Tag und gibt es nur eines rein. Nach 2 Tagen wieder raus. Ja? Da muss ich schauen, ist Wien noch da? Ich könnte mir vieles besser vorstellen in Wien, aber unterm Strich sind wir verdammt gut. Können wir froh sein, dass wir in einer so verwalteten Stadt sind. Ja? Ich brauche nicht reisen. Ich war überall 1-2 Tage und man dachte, wie die Tante Jole gesagt, alle Städte sind gleich, nur Venedig ist ein bisschen anders. Und genauso geht es mir. Denke ich mir, aber so wie in Wien ist nirgends. Ich kenne ja auch alles. Ich kann ja Fremdenführerin sein.
Wenn Sie 3 Wünsche frei hätten.
Ach Gott, das ist diese Frage mit der Fee. Jetzt bediene ich das Klischee. Gesundheit. Natürlich mehr Gerechtigkeit. Ich halte es fast manchmal nicht aus. Ich schaue dann keine Nachrichten mehr. Ich halte es nicht aus. Und wenn ein Innenminister sagt, gewaltbereite Migranten haben in Europa nichts verloren, dann sage ich drauf, gewaltbereite, reiche europäische Staaten, die nicht imstande sind, andere Lager und Unterkünfte zu bereiten. Ich rede jetzt gar nicht vom Aufnehmen der Leute, sondern menschenwürdige, dann haben die in einem menschenwürdigen Europa nichts verloren. Da gehe ich ins Saft, da kriege ich gleich wieder Blutdruck 200. Das darf man nicht sagen. Man darf, wieso sind sie denn gewaltbereit? Weil sie verrecken. Wir sind so reich, dann bauen wir halt ordentliche, dann zahlen wir halt für den Platz den Griechen, die haben genug freie Fläche und bauen dort ordentliches, dass die zumindest menschenwürdig, ich rede ja gar nicht mehr vom Aufnehmen, aber 100 Kinder könnte man schon nehmen. Ich habe schon überlegt, aber ich darf ja nicht. Man darf es ja nicht einmal, stellen Sie sich das vor. So, 2. Wunsch. Der 3. ist, no, dass wir noch viele solche Gespräche führen können.
Wunderbar, das wünsche ich mir auch. 1000 Mal wünsche ich mir das. Ich danke Emmy Werner für ihre Zeit, für ihre Gedanken und für ihr Aufgebrachtsein, das mir auch noch immer irrsinnig gut gefällt. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke nochmals, Emmy Werner.
Ich danke Ihnen.